Ja, hallöchen alle miteinander, da sind wir wieder, Lieblingspodcast, heute ausnahmsweise mit Martin und
der Jasmin, hallo zusammen.
Ausnahmsweise hast du ja mal eine skurrile Geschichte mitgebracht, wie immer. Erzähl
genau. Ja, ihr wisst ja, ich sammle skurrile Geschichten und wir haben ja auch schon mal über Helden des Alltags gesprochen und in der Geschichte vereint sich beides. Die letzte skurrile Geschichte war ja die Kuh, die aus dem Schlachthof entkommen ist. Du erinnerst dich?
Ja, die sich bei den Schafen versteckt hat, ne?
Genau, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen erinnern sich auch. Heute nichts Tierisches, sondern heute habe ich einen menschlichen Held. Und zwar einen Jugendlichen aus Mainz-Kastell. Der hat nämlich, Achtung, einen Bus geklaut, einen Linienbus.
Von Mainz-Kasteller Stadtwerken, oder?
Bei dem Betriebshof, der Mainzer Bus, wie sagt man denn?
Stadtwerke. Also in Gladbach gab es so ein Riesending Stadtwerke, da standen die alle Busse.
Gut, also da muss er irgendwie aufs Gelände gegangen sein, muss den Bus geklaut haben, ist den gefahren, und zwar, Martin, halte ich fest, über 200 Kilometer nach Karlsruhe.
Was?
Ja, über die Autobahn und ohne Führerschein natürlich. Und jetzt sage ich dir, warum der mein Held ist. Das hat er nämlich gemacht, er 15, um seine 14-jährige Freundin zur Schule zu fahren. Das ist doch groß, oder?
Also wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich nicht was. Aber es drängen sich mir ein paar Fragen auf.
Bitte stelle diese.
Also angefangen damit, natürlich ist dieser Junge, wir nennen ihn mal Justin, ist jetzt auch mein Held.
Ja, der ist absolut. Vor allen Dingen das Mädel, ich hoffe, die weiß zu schätzen, was der für sie getan hat. Ich meine, da braucht doch keiner mehr ankommen im Strauß Blumen. Also die ist doch...
Albon, die ist aber leider auch versaut fürs Leben. Also wenn die nicht heiraten, wird sie immer sagen, wenn sie irgendwie so einen öseligen Blumenstrauß oder Einladung zum Abendessen kriegt, wird sie sagen, der Justin damals.
Der hat's drauf gehabt.
Also, ich war auch mal 14. 15 oder 14?
15 ist er und 14 ist das Mädel.
Ja, ändert jetzt auch die Gegebenheit nicht besonders. Aber ich war ja auch mal 15 und ich ging auch zur Schule. Aber meine Freundin wohnte damals, ich hatte keine, aber wenn ich eine gehabt hätte, hätte sie nicht 260 Kilometer entfernt gewohnt. Das finde ich schon mal eine sehr skurrile Geschichte.
Naja, dann hat sie vielleicht im Urlaub kennengelernt. Große Liebe, man muss sich wieder trennen.
Ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt so eine Boomer-Überlegung. Ich denke, woher kennen die sich? Du sagst, die kennen sich aus dem Urlaub, die kennen sich wahrscheinlich über TikTok.
Vielleicht auch das. Aber ja. Hat dein Herz noch nie nach einem Urlaub mit deinen Eltern dann für ein Mädel von vor Ort geschlagen? Bestimmt.
Oh ja, was meinst du, warum ich Spanisch kann?
Siehst du, meinst du, wie viele Italiener ich verliebt war? Siehst du?
Das ist eine lange Geschichte, komme ich gar nicht mehr drauf zurück. Ja, also der hat also diesen Bus, hast du dir schon mal vorgestellt, einen Bus zu fahren?
Nein, und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich es mir vorstelle, das tue ich nämlich jetzt erst, seitdem ich von der Geschichte gehört habe, das ist gar nicht so trivial, denke ich.
Überhaupt nicht. Ich habe als Student, bin ich mal LKW gefahren, und weil ich noch so einen alten Führerschein habe, durfte ich 3,5 Tonner fahren. Und das ist schon eine Ansage. Also das ist so ein kleiner LKW, nicht so ein Riesending mit Anhänger, aber der ist schon ordentlich. Schon ordentlich hoch, man sieht nichts und der hat so eine Druckluftbremse. Das heißt, du tippst einmal drauf und stehst. Ist für die Ladung und für dich selber nicht gut, weil du musst dich hier regelmäßig von der Windschutzscheibe kratzen.
Aber jetzt, wohl richtig. Ladung hatte er ja nicht, ich denke.
Der Ladung hatte er nicht.
Der saß an einem.
Dieser Bus ist ja nun auch noch riesig lang, komplett unübersichtlich. Also der Junge hat mal tief, tief empfunden Respekt, ehrlich.
Ich kenne ja die Gegebenheiten vor Ort. Und tatsächlich, jetzt da du es sagst, weil ich habe so gedacht, naja, so ein Bus über die Autobahn geradeaus geht, ja, aber der muss ja erstmal auf die Autobahn.
Ja, und wenn du auf der Autobahn bist, kein Ding, es sei denn, es ist permanent Stau. Dann ist das, glaube ich, gut machbar. Aber also ich weiß jetzt hier, wo in Köln und wo Mönchengladbach das Depot ist, das ist nicht unbedingt direkt an der Autobahn. Du musst durch die halbe Stadt fahren.
Das hat er auch machen müssen. Weil wenn er in Mainz-Kastell den Bus entwendet hat, dann muss er entweder durch ganz Kastell, um auf die eine Autobahn zu fahren, oder er muss durch ganz Mainz über die Schiersteiner Brücke, um dann dort auf die Autobahn zu fahren. Und da wundert mich, dass der nicht irgendwas angebollert oder gerammt hat.
Mainz-Kastell ist, wenn ich mich erinnern kann, auf der anderen Rheinseite, ne, bei Wiesbaden.
Genau, das ist ja die Besonderheit, dass Mainz tatsächlich zu zwei Bundesländern gehört. Also Mainz gehört eigentlich zu Rheinland-Pfalz, aber es gibt zwei Stadtteile, Mainz-Kostheim und Mainz-Kastell.
Eigentlich auch so ein bisschen die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz.
Es ist ein bisschen die Hauptstadt, aber wie gesagt, die zwei anderen Teile auf der Ebschleit, auf der anderen Seite des Rheins, also da ich aus Hessen komme,
Felsig.
Uns die richtige Seite und drüben die Ebschleit, aber egal. Jedenfalls auf der anderen Rheinseite, die gehören zu Wiesbaden tatsächlich.
Moment mal, du bist doch Schelsig. Wiesbaden ist doch rechts.
Aber Wiesbaden ist richtig.
Also, da will ich jetzt nicht mit dem Kölner darüber diskutieren wollen.
Ja, das kann.
Düsseldorf ist auch bei euch auf der Seite.
Ja, ja. Also lassen wir das mal so stehen.
Lassen wir mal so stehen. Die Links- oder Rechtsreinigkeit ist auch nicht der Kernpunkt der Geschichte. Wie ist der denn aufgeflogen?
Also er wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er sie in der Schule abgesetzt hat. Das finde ich schon mal klasse. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Hintergründe. Die müssen wir recherchieren. Leute da draußen, wenn ihr irgendwas
wisst. Bitte recherchiert das. Ich möchte auch die famous first words hören. Also wenn der irgendwo von der Polizeistreife gestellt wird und sieht aus wie ein 15-Jähriger, was hat der gesagt?
Das famous first words, genau. Aber Jessica musste doch zur Schule, sagte Justin.
Genau. Und wahrscheinlich hat er gesagt, und der Bus fuhr vorher nicht.
Oder so.
Da musste er einspringen.
Oder er musste sie beeindrucken. Vielleicht hatte die ja irgendeinen Galan, irgendeinen Verehrer mit Motorrad oder so. Und da hat er sich gedacht, so, pass auf, Junge, ich zeig dir, wo der Hammer hängt.
Du mit deinem üsseligen Moped.
Genau.
Geh auf Seite.
Ich komme im Bus. Also er hat schon was. Also ich muss sagen, ich finde das richtig großartig.
Also der Linienbus ist wirklich klasse. Ist wirklich,
ich meine, war jetzt kein Gelenkbus und kein Doppeldecker.
Genau, habe ich auch gerade gedacht. Ich hoffe, es war kein Gelenkbus, weil den zu fahren stelle ich mir unmöglich vor. Aber Respekt. Also der Junge, der ist gut.
Ja. Und vor allen Dingen, der weiß, was der sonst noch alles bringt. Also der hat Fantasie, der tut was für die Liebe. Also
wenn der das hört, Justin, wenn du das hörst, wir würden dich gerne mal einladen.
Genau, wir laden dich in die Sendung ein. Ja. Hey,
würden wir gerne mal ein Interview machen. Wir finden dich gut. Wir sind Fans.
Genau, wir sind immer am Puls der Zeit. Wir sind die Ersten, die berichten über diesen Fall. Aber da du das sagst mit dem Bus, mein Freund Johannes, hallo Joe, ab nach Berlin, er geht hier ein Gruß.
Joe.
Hat viele Jahre sich als Busfahrer verdingt. Und da hat er auch die lustigsten Geschichten erzählt. Unter anderem auch, dass es eben gar nicht so einfach war, diese Busse zu fahren, weil du bist ja für die Ladung, also die Menschen, verantwortlich. Und bei irgendeiner WM, du kannst das jetzt wahrscheinlich auffüllen, meine Wissenslücke, hat irgendein lateinamerikanisches Land, Argentinien oder so, wahrscheinlich nicht, in Berlin gespielt, Endspiel. So, und er hatte den Bus voller Latinos und die hatten mal gewonnen oder es war vorm Spiel oder keine Ahnung. Jedenfalls hüpften die in diesem Doppeldeckerbus rum und alle nach rechts und alle nach links.
Ja, das klingt nach wahnsinnig viel Spaß. Also wenn ich mir überlege, das muss ja eine WM in Deutschland gewesen sein. Da war meiner Meinung nach im Endspiel Italien-Frankreich, aber die Argentinier, die haben auch mitgespielt. Das kann durchaus sein. Das ist ja auch vollkommen egal. Also so eine wilde Horde lateinamerikanischer Fußballfans, die sind, glaube ich, irre lustig, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die gerne in meinem Bus.
Ja, Johannes ist mega cool und er meinte dann ganz lässig, Leute, also entweder machen wir hier Party oder wir...
Entweder rechts oder links, ihr müsst euch entscheiden.
Aber dann haben sie sich für Busfahren entschieden. Aber fand ich schon ziemlich cool, deswegen.
In Köln gibt es ja so eine Partybahn, ne? Die fährt dann immer freitags abends und die kannst du, glaube ich, mieten, dann ist Rambazamba in der Bahn. Die fährt dann direkt quer durch Köln und wenn du da vorbeigehst, dann siehst du da immer zechende Leute drin, die sehr viel Spaß haben.
Naja, aber das ist wahrscheinlich auch eine Straßenbahn.
Das ist eine Straßenbahn, ja, ja, klar. Und das ist alles offiziell. Die wird von 15-Jährigen gefahren.
Ja, und die kippt dann nicht so leicht um. Die ist ja auch
schnell. Nein, das ist halt kein Bus. Das ist kein Bus. Also ich habe so einen Bus mal auch in freier Wildbahn gesehen, in einer sehr ungewohnten Umgebung. Ich bin vor 37 Jahren, bin ich mit einem Freund durch die Sahara gefahren. Ja, nee, wir hatten einen VW-Bus. Wir hatten einen alten Bulli, weil der Freund, der konnte schrauben und der hat so einen VW-Bus klar gemacht. Und wir dachten, das wäre ein adäquates Beförderungsmittel für die Sahara. Es war auch sehr praktisch, weil dieser Bus hat ja den Vorteil, dass man sehr viel Platz hat in dem Ding und dass man da drin sogar schlafen kann. Bei dem,
VW-Bus. Wir sagen jetzt immer VW-Bus und Linienbus.
Ja, Moment, der VW-Bus. Ja, ja, der Bus. Moment, bin ich beim VW-Bus. Also wir haben das so gelöst, indem wir, du musst ja Wasser und Benzin und sowas mitnehmen. Kann ja mal sein, dass du nicht direkt an der Aral-Service-Station kurz vor Taman Raset auskommst. Und dann hatten wir das in Kanistern. Nebenbei hatten wir auch 120 Büchsen Frühkölsch dabei. Das hatten wir alles da reingestellt, dann hatten wir da drüber eine Tischtennisplatte, da hatten wir die Beine von abgesenkt, auf der Tischtennisplatte haben wir gepennt, war ein tolles Gerät. Aber den Weg zum Bus zurückzufinden, es war überraschend, mit welchen Gefährten die Leute durch die Sahara fuhren. Also ich habe einen gesehen, der war mit dem Mofa unterwegs.
War das denn so ein Teil der Paris-Dakar oder was war das?
Nö, das war eine Spaßgeschichte. Ich war in Afrika gewesen und habe da formuliert, also wir müssen ja solche Praktika machen und habe in Ghana, weil ein Freund von mir, der kommt aus Ghana und deswegen hat sich das angeboten und dann waren wir in irgendeiner Kneipe und da waren ein paar Deutsche und dann kamen wir ins Gespräch und dann sage ich ja, wie seid ihr hier? Und dann sagten die, ja, wir sind in ein Auto gekommen. Ja, wir sind durch die Sahara gefahren, ist gut.
Und dann wolltet ihr das auch?
Gut, klingt gut, mach ich auch. Bin ich nur zurück, hab den Freund angerufen, hab gesagt, hör mal, du kannst schrauben, du kannst sowas und wir kommen zusammen gut klar und wir trinken beide Bier. Lass uns bitte zusammen durch die Sahara fahren. Fand der super. Und das haben wir dann, ich war ja Student, wir hatten ja viel Zeit.
Also ein Typ auf dem Moped?
Ja, nee, Moped wäre ja noch okay gewesen. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die fahren mit dem Motorrad durch die Wüste. Dafür gibt's ja diese großen Geländemaschinen. Der hatte Muffa. Also so ein, wir fahren 25 Kilometer. Ja, der Geist, das war irgend so ein kleines, so quasi wirklich Fahrrad mit Hilfsmotor. Und der war irgendwo, ich glaube, in Hannover losgefahren.
Geil, eine Velo Solex wahrscheinlich.
Ja, so ein Ding. Also ich weiß auch nicht mehr. Und aber was mich wirklich sehr beeindruckt hat, du musst hin und wieder bleibst ja stecken, wegen des Sandes. Ne? Da möchtest du dich ja irgendwie wieder freistrampeln. Und vor uns fuhr ein Linienbus der Stadtwerke Moosbach, wo da noch die Nummer 735, kann ich mich genau daran erinnern. War oben die Nummer 735. Die sind mit dem Linienbus von Moosbach nach, weiß ich nicht, Ende Algerien gefahren.
Geil. War das nicht ein Bus, der irgendwie nach Afrika vertickt wurde und dann?
Damals haben die, verticken konntest du da relativ wenig. Auf Busse haben die nicht gewartet. Selbst der VW-Bus war schwer zu verkaufen, weil die ja alle französisch geprägt sind da unten. Wollen die nur Peugeots.
Aha. Also das heißt, der Bus kam aus Moosbach.
Ich habe den Typ gefragt natürlich, weil sowas interessiert mich ja. Ja, das ist von, haben wir gekauft von Stadtwerk
Moosbach. Aber ich gerade
ausgemustert.
Also die haben
den Bus nicht geklaut.
Ja, das war nämlich jetzt meine Frage. Das wäre ja noch cooler.
Genau. Die haben den Bus geklaut und der wurde aufgefunden in Lomé, Togo. Ja, kann man machen.
Mhm. Und der Bus hat sich nicht eingegraben. Der ist und durch die Sahara.
Ja, doch, das sagte die. Der hätte sich aber, denn die hatten auch, da gibt es so Sandbleche. Du musst dann so Bleche unter die Reifen versuchen zu legen und dann anfahren. Mit ein bisschen Schieben geht das. Aber das geht beim Bulli, der ist ja so schwer dann auch nicht. Aber so ein Linienbus, Respekt.
Also hätte ich mich gar nicht getraut, weil ich geglaubt hätte, der sei zu schwer und würde in den Sand sacken.
Ja. Hätte ich auch gedacht, weil so richtig, ich weiß nicht, wie die Straßenqualität da jetzt ist, aber 1989 war die jetzt nicht so überragend. Also es war halt nicht Sand. Und
also es waren schon Straßen, also es war jetzt nicht in den Wüsten über die Dünen, sondern das war...
Ja, also es gibt da auch Straßen, die waren aber schlechter als die Straßen in Außenbezirken von Köln, also hatten noch mehr Schlaglöcher. Aber teilweise musst du auch wirklich Sandpisten fahren. Also die sind da ein bisschen fest. Du bist nicht der, also wie gesagt, es sind sehr, sehr viele unterwegs, ne? Von Fahrrad bis Stadtwerke Moosbach. Aber diese Pisten sind ein bisschen platt gefahren, weil da schon viele drüber gefahren sind. Deswegen ist der Sand da ein bisschen fester. Aber letztlich ist es auch nur Sand.
Wahnsinn. Ja, das ist interessant, weil wenn wir jetzt bei Busgeschichten sind, habe ich auch noch eine beizufügen. Wenn du einen Bus in der Sahara gesehen hast, ich habe eine Busgeschichte aus Ecuador. Auch sehr schön.
Oh, ich habe ja gehört, eine kurze Vorbemerkung, und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich damals auf der Jagd nach dem grünen Diamanten gesehen habe, dass Busfahrten in Lateinamerika sind abenteuerlich, oder?
Ja, wenn er fährt, und die fahren ja eigentlich recht gut, aber der Bus, das war eine andere Geschichte. Und zwar sind wir in den Amazonas hineingefahren über den Rio Napo mit einem Boot. Da musst du erst zu so einer Zollbehörde, musst dir einen Stempel abholen. Dann bezahlst du deine Fahrt in dem Boot und fährst dann in den Dschungel hinein. Das fanden wir ganz spannend und wollten in eine Stadt namens Coca. Ich erinnere mich sogar noch dran. Und
weil die gleichnamige Pflanze abgebaut wird?
Ich glaube nicht. Das hat was anderes zu tun. Bist du jetzt auf dem falschen Dampfer? Es war ja Ecuador und nicht Kolumbien.
Ach so, da gibt's kein Koks.
Nein. Okay,
hab ich vergessen.
Genau, das wird ja alles nach Amerika exportiert. Jedenfalls, da sind wir dann mit vielen Einheimischen in ein Boot, so ein Einbaum eingestiegen und wurden dann den Rio Napo entlang gerudert. Irgendwann hält dieser Mensch, der das Boot führte, an, am Rand, alles Matsche drumherum. Also sobald du ausgestiegen bist, versankst du knietief im Schlamm. So steckten dann auch unsere Schuhe in diesem Schlamm und kamen nicht mehr raus. Und sagte, ich fahre nicht mehr weiter. Und wir so, hallo? In the middle of nowhere, wirklich in the middle of nowhere. Und ja, sagte, ja, die anderen steigen auch alle aus und für zwei Leute, zwei dumme Touris, fährt er jetzt nicht weiter. Wir sollten aussteigen. Und ich so, ja.
Ja, aber ihr wolltet doch irgendwo hin.
Oder? Eben, genau. Sag ich, wie komme ich denn jetzt da hin? Und außerdem, sobald die Dunkelheit einsetzte, nach 6 Uhr stach die CC-Fliege. Du solltest also irgendwie möglichst da drin sein und dich nicht stechen lassen. Und er so, kein Problem. Ich meine, wie gesagt, wir konnten ihn jetzt eh nicht zwingen, weiterzufahren, weil don't pay the ferryman, wir hatten schon bezahlt. Und dann sagt er, nee, ihr lauft jetzt hier in den Busch, so 3 Kilometer. Und dann kommt da ein Bus, mit dem könnt ihr fahren. Da dachte ich mir so, ja, nie im Leben. Dann haben wir unsere Rucksäcke geschultert. Einer davon war dann auch noch ins Wasser gefallen. Das heißt, der war entsprechend schwer. Schleppten das Zeug dann mit nassen, matschigen Schuhen. Einer war noch da, den anderen mussten wir dann irgendwie durch andere Schuhe ersetzen, in diesen Dschungel hinein. Und ich dachte, niemals ist da ein Bus. Aber du ahnst es nicht. Irgendwie tatsächlich tat sich irgendwann eine Lichtung auf. Und da stand dann so ein richtig bunt angemalter, toller Bus. Ich denke, Eureka, der hat nicht gelogen. Und haben dann rumgefragt, so, hier, der Bus, wo ist denn der Fahrer und so. Ja, der Bus, alles prima. Und der fährt auch schon in 3 Tagen. Tolle Wurst, ja.
Ja, ich meine, gut, das ist natürlich eine gewisse Lässigkeit,
ja.
Umgang mit Zeit.
Genau. Also wir waren ein bisschen verzweifelt, hat sich aber alles geklärt, wir sind dann untergekommen und konnten auch dann irgendwie.
Wann ist er denn wirklich gefahren?
Das haben wir nicht mehr rausgefunden, weil es kamen dann nette Menschen auch auf dem Fahrrad, so mitten im Dschungel mit so einem ollen Fahrrad, kamen die vorbei und sagten, wenn wir noch weiter geradeaus kommen, dann kommen wir an eine Straße, eine Schotterstraße und da gäbe es dann die Erdölarbeiter, die nach Hause fahren, in diese Stadt, in die wir wollten, nach Koka und da könnten wir mitfahren. Und ich konnte aber schon gar nicht mehr weder laufen noch schleppen und der Typ, der meine Verzweiflung sah, fragte, ob er denn ein Stück meinen Rucksack tragen solle, dürfe. Und ich so, oh ja. Dann sag ich, wie heißt du denn? Und er sagte, ich bin der Messias. Und ich dachte, wahrlich, er ist der Messias. Er trägt meinen Rucksack.
Halleluja. Und er hieß Messias Gomez, oder was?
Keine Ahnung, daran weiß ich nicht. Aber Messias trug dann meinen Rucksack. Dann haben wir per Anhalter, haben wir dann so ein Laster. Das war ein Laster mit so Kippdingern hinten drauf. Also wir haben auf der Ladefläche gesessen, aber war alles egal. Hauptsache aus dem Dschungel, weg von der CC-Fliege und ab in ein Hotel. Hat dann geklappt.
Das hat dann geklappt. Aber lustig ist wirklich dieser kreative Umgang mit Zeit. Das ist ja was, gut, du warst ja auch Studentin da und warst du, ne?
Ja.
War jetzt auch nicht, also ob du jetzt heute oder morgen in Koka ankommst, war jetzt auch ein bisschen driss egal.
Absolut.
So, und das ist tatsächlich was ich in Afrika bei dieser Fahrt kennengelernt habe. Wir sind ja durch Algerien gefahren. Durch Algerien würde ich heutzutage, glaube ich, nicht mehr fahren wollen. Wird auch vom Bundesaußenministerium dringend abgeraten. Damals war das eine linksgerichtete Militärdiktatur, also im Ostblock verwurzelt. Was zur Folge hatte, also wie damals der Scheiß war. Ne? Ich war vorher mal in Taiwan gewesen und deswegen da durfte ich in kein Ostblockland mehr. Musste mir noch einen Reisepass extra für Algerien machen lassen und bla bla bla. Auf jeden Fall war das damals, hieß es, fahrt, wenn ihr durch die Sahara fahrt, guckt, dass ihr diese ausgetretenen Pisten nehmt, denn wenn du dich in der Sahara verfährst, bist du tot.
Ja, kommst du mehr raus, ne?
Bist du tot. Das sieht alles gleich aus, es ist riesengroß, es ist nur Sand. Und dann, das haben wir dann auch gemacht und du fährst halt auch immer Kolonne, du fährst immer mit mehreren Autos hintereinander, dass du dich irgendwie unterstützen kannst. Das war natürlich in einer Prä-Handy-Zeit, wobei ich glaube, also ob da so viele Sendemasten in der Sahara stehen, weiß ich jetzt auch nicht.
Wahrscheinlich mehr als in Deutschland.
Ja gut, das Netz soll ja angeblich überall besser sein, aber ich glaube, dazu kommen wir dann später nochmal. So, und dann passieren auch so skurrile Dinge, wie zum Beispiel die Tuaregs, die haben eine Panne in der Wüste.
Ja.
Das Auto ist irgendwie, tut es gerade nicht, ne? Dann steigen die aus und kochen Tee.
Das ist auch vernünftig.
Ja, was sollen sie sonst machen? Ja gut, also Tea in the Sahara ist ja ein Song von Police, aber ist nicht das, was man sich denkt, weil in der Sahara ist es genauso, wie man sich das vorstellt, nachts kalt und tagsüber sehr warm.
Ja, und da hilft abends ein Tee und tagsüber hilft da auch ein Tee.
Ja, genau, das machten die auch. Und dann hat der Freund, mit dem ich unterwegs war, der bot sich dann an, da mal im Auto zu schrauben, hat das dann auch irgendwie wieder in Gang gekriegt. Was die Tuaregs total toll fanden und haben dann uns zum Tee eingeladen und dann haben wir erstmal so eine Stunde da mit denen rumgesessen oder zwei. Aber die schönste Begegnung war tatsächlich der Campingplatz am Ende des Universums. Ich glaube, das ist was aus Per Anhalter durch die Galaxis. Den gibt's aber wirklich, denn irgendwo, da gibt's auch ein paar Berge und irgendwo hast du wirklich das Gefühl, da ist die Welt zu Ende. Da gibt es eine Tanksäule und da gibt es einen Campingplatz. Das ist nicht so wie unsere Campingplätze mit Wohnwagen und BVB und Ferrari-Fahne, sondern das ist irgendwie so ein Platz, da kannst du dich hinstellen.
Der Campingplatz am Ende?
Am Ende des Universums.
Des Universums. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung.
Ja, der Campingplatz am Ende des Universums.
Ja.
Und da trafen wir Ahmed den Tuareg. Ahmed der Tuareg sprach rudimentär Französisch. Mein Kumpel, der kannte ganz gut Französisch. Ich kann ja auch irgendwie überleben in frankophonen Ländern. Also sind wir mit dem ins Gespräch gekommen. Und der erzählte dann, er sei mit einem Freund verabredet, der irgendwann käme. Ob heute oder nächste Woche, das wisse er nicht. Aber er sei jetzt schon mal unterwegs.
Genau, weil auch die Reise ist der Weg, ne?
Der Weg, so. Und dieser Mensch war also von einer unglaublichen Entspanntheit. Der hatte natürlich, wie das da üblich war, der hatte immer so ein Beutelchen Marihuana bei sich. Und wir haben dem dann Kölsch gegeben.
Ah, ja.
Und das fand er sehr schön. Und dann haben wir, weiß nicht, einen Abend sehr, sehr bekifft vor dem VW-Bus gesessen, Dosenbier getrunken und über den Mond philosophiert auf Französisch mit arabischen Untertiteln. Am nächsten Morgen fuhren wir weiter und Ahmed sagte, der Freund ist schon neulich gekommen. Ich warte noch ein bisschen.
Er wird schon kommen, inshallah.
Inshallah, der ist mit Sicherheit gekommen. Aber das ist sowas, wo ich dann dachte, das passt vielleicht nicht in unseren durchgetakteten Alltag, aber diese Entspanntheit angesichts dieser gewaltigen Natur, ich glaube, dieses Amazonas Gebiet ist ja auch so, dass du sagst, okay, da bin ich als Mensch eine Wurst.
Ja, also es ist schon beeindruckend, das muss man sagen. Aber ich will kurz nochmal bei deiner Wüste bleiben, oder deiner Wüste, bei der Wüste. Ich habe nämlich mal, ich weiß nicht wo, einen ganz tollen Spruch gelesen von einem Karawanenführer, der auch mit seinen Kamelen durch die Sahara immer ritt, 3 Wochen oder so, bis er an seinem Ziel war, um Waren hin und her zu schicken. Und dann hatte man ihm erzählt, du schau mal, mittlerweile gibt es Flugzeuge. Mit dem Flugzeug machst du das, was du in 3 Wochen machst, das machst du in wenigen Stunden. Da bist du ganz schnell mit der Ware da. Dann sagt der Mann, ja, und was machst du mit dem Rest der Zeit? Gute Frage, oder?
Das ist doch die Geschichte, ich glaube, von Böll, von diesem Fischer, kennst du, ne? Von dem griechischen Fischer, der in der Sonne sitzt und ein bisschen sein Netz pflegt und ein bisschen guckt. Und dann kommt der deutsche Tourist und erklärt ihm, wie er viel mehr Reibach macht. Könnte, wie er nicht mühsam sein Netz flicken, sondern dass er da eine Flotte aufbaut und dann Fische fängt und die verkauft auf dem Markt und ein riesen Imperium aufmacht und dann reich ist. Und dann sagt der Fischer, ja, und wenn ich jetzt reich bin, was mache ich denn? Ja, dann kannst du hier in der Sonne sitzen. Dann sagt der Fischer, mache ich doch jetzt schon.
Genau, easy. Ja. Übrigens finde ich das sehr beeindruckend, dass du Tuaregs getroffen hast. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie einen Tuareg.
Die waren toll. Ich glaube, dass ich weiß nicht, wiefern die jetzt vom Islamismus vereinnahmt wurden. Und die hatten auch nicht immer den besten Ruf. Aber die ich getroffen habe, die waren also von einer Entspanntheit. Und die waren auch neugierig. Die wollten ja immer mit uns irgendwie kommunizieren. Offizielle Landessprache ist in Algerien Französisch. Aber man kann sich vorstellen, dass in der Mitte der Sahara irgendwelche Tuareg-Dialekte gesprochen werden, die können halt immer so beugsweise. Ne?
Ja, also ich habe vor Jahren, wirklich vor ganz vielen Jahren, ich glaube, ich bin noch zur Schule gegangen, das Buch eines Tuaregs gelesen, das mich so beeindruckt hat, dass ich sogar den Namen noch weiß von ihm, Mayo Dayak nämlich, und auch noch den Buchtitel, der da lautet, Geboren mit Sand in den Augen. Und das ist ein so ergreifendes Buch, da erzählt er nämlich über die Geschichte der Tuareg, als dann der afrikanische Kontinent mal eben von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges mit Lineal aufgeteilt wurde und man leider vergessen hat, den Tuaregs ein Land zuzusprechen. Die sind ja Nomaden gewesen und sind ja...
Ja, die siehst du da auch. Die ziehen da wirklich umeinander.
Ja, aber die hatten keine Pässe. Die waren staatenlos plötzlich nach dieser Aufteilung. Und konnten dann nicht mehr ihre alten Routen bewandern, weil sie dann ja in verschiedene Länder hinein durchqueren mussten. Und das hat man denen nicht erlaubt. Und das war wohl ein Riesendrama dann damals, weil man dann wollte auch, dass die Tuareg sesshaft werden. Man hat denen dann also irgendwelche Häuser zugewiesen oder Wohnstätten, was die natürlich gar nicht wollten. Und er erzählt so aus der Sicht eines dieser Stammesführer. Und wie gesagt, mich hat das so beeindruckt, dass ich heute jetzt aus dem Stegreif noch Titel und Namen des Autors weiß. Deswegen großer Neid. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Tuareg getroffen.
Nee, das war tatsächlich interessant. Also diese ganze Sahara-Geschichte, so was machst du, wenn du jung und blöd bist. Ne? Also das würde ich, wie gesagt, das soll man in dem Alter machen. Das war auch wirklich eine tolle Geschichte. Aber Sand bestimmt da alles. Ja, also du siehst, das ist nicht die Sahara in Algerien, das ist nicht die Schöne. Die Schöne ist die in Marokko, die immer geknipst wird, ne? Wo du diese geschwungenen Sanddünen hast. In Algerien ist das schon sehr steinig. Mhm. Aber ein Faszinosum war diese absolute Stille. Also absolute
Dunkelheit wahrscheinlich, ne?
Ja, da wird es dunkel, da wird es schnell dunkel. Die fällt runter, die Sonne fällt quasi runter und dann wird es auch kalt. Deswegen haben wir das Kölsch immer morgens getrunken. Da war ja abends, nachts war das gut durchgekühlt.
Ah,
das hat abends kannst du das nicht trinken, weil das die ganze Zeit im heißen Auto stand. Aber abends war das gut runtergekühlt. Und sagen wir mal so, die Verkehrskontrollen mit Promillebestimmungen sind relativ selten in Algerien.
Und noch umso seltener in der Sahara.
Ja.
Das war nämlich mein Ursprungsgedanke. Als du sagtest, wir waren in der Sahara oder sind durch die Sahara gefahren, da dachte ich natürlich sofort Marokko. Nee,
wir sind nach Ghana gefahren. Wir sind also von Mönchengladbach nach Ghana gefahren.
Da lag Marokko nicht auf dem Weg.
Wir haben es nicht ganz bis Ghana geschafft. Wir haben das Auto in Lomé in Togo verkauft und sind dann, das ist aber nicht mehr weiter nach Ghana. Aber wir sind wirklich durch diesen Teil und wir sind halt auch nicht weder durch Libyen noch durch Marokko, sondern durch Algerien, durch den Niger, Benin bis da unten. Und dieser Sand, also wenn Sandsturm, stellt man sich vor, ne, dass ja, da fliegt ein bisschen Sand durch die Gegend. Nein, du siehst nichts mehr. Es ist komplett Schicht.
Also meine Vorstellung ist, dass der Sand dann in jede Ritze kriecht. Dass du wirklich unter den Fingernägeln hast, in deinen jeder Körperfalte, in der Nase. Ich kann mir das so eklig vorstellen.
Ja, das ist es auch. Wir haben, also es gab da so vereinzelte Tränken für Tiere, die dann komischerweise auch mit Wasser gefüllt waren. Da haben wir uns hin und wieder mal die Zähne geputzt oder haben uns mal irgendwie in einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen. Weil du hast es wirklich, in jeder Körperritze hast du diesen Sand und diese Sandstürme in der Sahara sind wirklich so, du bleibst stehen. Du kannst auch nicht mehr fahren, weil du wirklich gar nichts siehst. Und das Blöde ist, was eben noch ein Weg war, ist jetzt weg.
Ja, so stelle ich mir das vor. Das kann ich.
Ja, das ist auch wirklich so. Mhm. Aber das hat was. Also diese Naturgewalt des Sandes, der da alles bestimmt und verbunden mit dieser Ruhe, ne, ich kam aus einer Großstadt und dann stehst du da abends und dann machst du deinen Motor aus und dann ist da nichts mehr. Da ist ja auch kein Tier, da ist ja auch keine Pflanze, da ist ja gar nichts.
Ja, ich hatte eine ganz andere Sahara-Erfahrung und auch viel kürzer als du, nicht so spannend, sondern ich wollte dann auch mal in die Sahara, als wir in Marokko waren. Da sind wir nach Ouarzazate, was so, da geht wohl auch die Paris-Dakar echt immer durch. Und da war die Hölle los, von wegen Ruhe. Da sind Leute durchgefahren, auch mit den wildesten Gefährten, aber jetzt nicht mit Linienbussen und Mopeds, sondern mit irgendwelchen aufgepimpten Autos und diesen dicken Motorrädern. Und es hat den ganzen Tag war ein Geknatter, ein Kommen und Gehen. Also das war sehr enttäuschend. Aber wahrscheinlich haben die schon geübt für die Paris-Dakar, für die Rallye.
Wahrscheinlich. Also da in Algerien war es tatsächlich so, du hast die immer gesehen. Es gibt ja zwischendurch immer Oasen. Oasen ist nicht so, dass was man sich vorstellt mit Palmen und Wedeln und irgendwie der Sonne, das sind kleine Dörfchen, wo man da irgendwie irgendwas machen kann, wo man sich mal unterstellen kann, wo man was zu essen kriegt, mehr oder minder, und sich vielleicht auch mal waschen kann oder zum Klo gehen kann. Und da triffst du natürlich diese Sahara-Fahrer und die triffst die auf dem Weg, weil wir ja, wie gesagt, auch immer in Kolonnen gefahren sind. Aber das sind dann irgendwie drei Autos und wenn diese drei Autos aus sind, dann ist einfach absolute Ruhe. Das war nicht sehr touristisch. Man sagen. Es waren Leute da, aber es war jetzt nicht so überlaufen. Ich weiß das von Marokko, weil ich auch Leute kenne, die da schon mal waren. Das ist die pittoreske, schöne Sahara. Bei mir, das war wirklich die üble Sahara. Aber
die einsame. Aber interessanterweise, es war auch 1989, damals einst einmal.
Ja. Und guck mal, jetzt wollten wir eigentlich über Deutsche reden, jetzt haben wir aber wieder über die Sahara gesprochen, über Ecuador und jetzt sind wir schon wieder am Ende, aber das mit den Deutschen, das nehmen wir mit für die nächste Folge, unmittelbar danach.
Genau, seid gespannt auf typisch Deutsch. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.